Morgen. Bevor ich in den Text einsteige, noch wurde ich gebeten, noch eine kleine Ansage zu machen. Hinten sind noch diese Briefe von der Mission von Daniel. Da, falls jemand noch welche nicht mitgenommen hat oder draußen sind auch noch welche andere, einfach mitnehmen, ja, und dann kann man es lesen. Ja, dann kommen wir zu unserem fortlaufenden Bibelstudium in der Gemeinde. Wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs als Gemeinde und sind jetzt in Apostelgeschichte 12 angelangt. Wir können schon mal den Text lesen. Apostelgeschichte 12, da geht es ja um die Befreiung des Petrus. Wer in dem Planer von uns, von der Gemeinde gelesen hat, ist Apostelgeschichte 12, 1 bis 19 dran mit der Überschrift die Befreiung des Petrus. Und das wollen wir gemeinsam lesen. Ich hoffe, dass alle eine Bibel mithaben, dann kann man ja da reingucken. Apostelgeschichte 12, Vers 1. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihm nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand drauf, und so, dass es so sei. Da sprachen sie: Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Ich habe gestern nochmal auf der Open Doors Seite nachgeschaut und da heißt es, dass weltweit über 380 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex gilt dies sogar in einem sehr hohen bis extremen Maß. Davon betroffen sind 310 Millionen der dort lebenden 741 Millionen Christen. Also Verfolgung ist heute noch real und wir haben hier ein Umfeld, auch von dem, was wir gelesen haben, haben wir ein Umfeld, das christenfeindlich und gottlos ist. Und die Gesellschaft und die politische Führung waren zu dem Zeitpunkt sehr christenfeindlich. Ja. Den Juden hat das Freude bereitet, dass der Jakobus hingerichtet wurde. Der Herodes, der wollte gut ankommen beim Volk und hat die Christen verfolgt. Er hat sie gefangen genommen, misshandelt, ja umgebracht. Auch die Gemeindeleiter wurden gefangen und hingerichtet. Ja, Stephanus war schon davor gesteinigt worden durch die Juden. Und jetzt mit Jakobus war der erste von den 12 Aposteln, der den Märtyrertod starb, ermordet worden. Und alle anderen Apostel wurden dann später auch einer nach dem anderen den Märtyrertod hingerichtet. Und wir sehen, dass Verfolgung damals wie heute ein wichtiges Thema auch für die Gemeinde ist, ja, für die, die Jesus nachfolgen. Und es heißt auch, dass wer an Jesus glaubt, der wird Verfolgung erleiden, ja. Und das ist damals in dem Umfeld, in dem die Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, von Petrus handelt, auch ganz aktuell gewesen. Ich wurde gebeten, weil manche vielleicht nicht mitkommen mit dem Informationsgehalt von den Folien, dann habe ich einen Tipp für euch. Ja, ich habe oben rechts immer den Text geschrieben und unten gibt es so ein kleines Bändchen in Rot, ja. Und wenn euch das zu viel ist, einfach den Bibelvers oben lesen und unten das Kästchen lesen und das reicht dann für euch, ne, wenn es zu viel ist. Wenn ihr mehr Interesse habt, dann könnt ihr alles durchlesen. Und wenn ihr noch mehr Kapazität habt, dann habe ich noch ein paar Vertiefungsfächer, die man dann zu Hause nachstudieren kann. Also ist hoffentlich für jeden was dabei. Ja? Nur so als Hinweis, falls euch das zu viel ist oder zu wenig, habt ihr da andere Möglichkeiten. Ja, wir sehen dieses Umfeld, was christenfeindlich ist und wo Verfolgung stattfindet, wo Jakobus getötet wird, wo Petrus gefangen genommen ist. Und da ist die Frage, die wir uns heute auch stellen als Anwendung. Wie reagiert die Gemeinde auf Verfolgung? Ja, und wir sehen hier, einer der genialsten Verse in diesem Abschnitt ist Vers 5. Da heißt es, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Ja, was für ein herrlicher Vers. Ich fand den so wunderbar. Ich habe mir das so vorgestellt. Jetzt stellt euch mal vor, man nimmt Alexander gefangen, ja, oder Wolfgang gefangen, ja, und man weiß, der wird ihn nach dem Wochenende umgebracht, ja, hingerichtet. Was haben wir da für Optionen, ne? Eine der besten Optionen ist, ins Gebet zu gehen, uns zu treffen und ins Gebet zu gehen. Und das ist so ein schöner Vers, und was wir auch von dem lernen, auch von der, als Reaktion, ist, dass wir persönlich uns auch fragen müssen, wo stehen wir, ja? Was für einen Entschluss habe ich, wenn Verfolgung stattfindet? Bin ich wirklich entschlossen, bis zum Ende mitzugehen und mit Ausdauer diesen Weg zu gehen, den Gott für uns vorbereitet hat, und immer im Bewusstsein, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind? Und ich habe einen sehr schönen Vers in Hebräer 10 gefunden, der uns vielleicht Mut macht, auch in schwierigen Zeiten. Hebräer 10 ab Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und ja, das sind auch so in etwa die Punkte, die ich hier rausgeschrieben habe, von denen wir lernen können. Erstens, dass wir uns persönlich auch einen Stand überlegen müssen. Ja, wie stehe ich dazu? Ja, will ich das wirklich? Stehe ich zu meinem Herrn? Und das Zweite ist, dass wir ins Gebet gehen können und sollen. Ja, wir sollen ins Gebet gehen und eine persönliche Beziehung mit Gott pflegen, im Wort Gottes lesen und von ihm hören. Ja, und wir haben Jesus als wunderbares Vorbild, und das ist auch eine Forschung wert, dafür die mehr forschen wollen. Ja, das Gebetsleben Jesus ist sehr interessant. Es ist spannend zu sehen, dass immer, wenn große Entscheidungen stattfanden oder wenn was Schwieriges bevorstand, dann hat sich Jesus erstmal Zeit genommen im Gebet, ja. Und das sehen wir vor der Kreuzigung, ist er im Gethsemane im Gebet, ja. Das ist so vielleicht das Einprägsamste. Und er zieht sich zurück und betet und wünscht sich auch diese Gebetsgemeinschaft mit den Jüngern und sagt, wacht mit mir, ja. Könnt ihr nicht ein bisschen wachen? Und das ist so sein Wunsch, und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie wir handeln sollten. Ja, also persönlich ins Gebet gehen, Gottes Wort lesen und ich habe hier Audienz beim Allmächtigen geschrieben. Das kommt vom Ulrich Parzani, der hat gesagt, er versucht jeden Tag so eine Zeit zu nehmen, wo er mit Gott spricht im Gebet und das Wort Gottes liest. Und ihm ist es so wichtig, dass er das immer so betrachtet als Audienz mit dem Allmächtigen. Ja, er nimmt sich diese Zeit und kommt persönlich dazu zu Gott und nimmt sich die Zeit. Und ich fand das so ein schönes Bild auch für die Wichtigkeit, die dieser Raum, diese Zeit auch einnehmen sollte. Ja, dass wir mit Gott reden, dass wir von ihm uns ansprechen lassen durch sein Wort. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir nicht allein unterwegs sind und wie wir es gelesen haben hier in Hebräer, dass wir aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen. Und die Christen sind keine Einzelkämpfer, sondern wir gehören als Leib zusammen und jeder ist vom anderen abhängig, aber hilft auch dem anderen. Und deswegen ist auch der letzte Punkt, der hier steht, sehr wichtig, dass die Gemeinschaft nicht vernachlässigt werden soll. Im Vers 25 heißt es ja, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, heißt es ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir da nicht meinen, dass wir besser unterwegs sind, wenn wir uns alleine zurückziehen, weil wir ein bisschen Ruhe brauchen oder zu uns selber finden müssen oder uns zuerst selber lieben müssen, damit wir andere lieben können. Das ist nicht, wie Gott es voraussieht oder vorgesehen hat. Ja, Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft treten, dass wir untereinander uns stärken, untereinander auch ein aufmerksames Auge aufeinander haben. Wenn einer entmutigt ist, dass man hingeht und ihn ermutigt, dass man ihm was zuspricht. Ja, oder wenn man falsch unterwegs ist, dass man Hinweis gibt, Mensch, du läufst gerade richtig ins Verderben. Ja, also lieber Bruder oder liebe Schwester, ich möchte dir helfen. Vielleicht können wir zusammen da irgendwie was machen. Und so ist es wichtig, dass wir aufeinander Acht geben und diese Gemeinschaft auch suchen. Matthäus 18 ist auch ein sehr wichtiger Vers. Matthäus 18, 20 ist das, meine ich. Da heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und was für eine Kraft gibt das doch, ja? Wenn wir uns vorstellen, wir wären jetzt in Verfolgung und wir treffen uns und Jesus ist mitten unter uns, ja? Was für eine Kraft und Freude schenkt uns das? Und deswegen ist es wichtig, dass wir bereit sind, auch Verfolgung zu leiden, auch wenn es nicht einfach ist. Wir sind Schönwettersegler hier in Deutschland, ja? Also, wir haben gut reden, ja, wenn man da aus Pakistan oder aus Nordkorea oder so kommt, dann sagt man, ja, ihr in Deutschland, ja. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir den gleichen Herrn haben und dass wir auch diese Bereitschaft haben, wenn es soweit kommen könnte oder sollte, dass wir auch diese Bereitschaft haben, Gott treu zu bleiben und dass wir dann auch wissen, was zu tun ist, ja. Und auch viele, die Verfolgung leiden, sind angewiesen auf Gebet und man kann für diese Menschen auch beten. Vielleicht lesen wir ein paar Verse weiter in Hebräer 10, Vers 34. Da werden wir mit einbezogen, wenn irgendwo im Ausland Menschen verfolgt werden, umgebracht werden. Hebräer 10, 34 heißt es, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Wir dürfen für andere eintreten, die jetzt in einer ganz anderen Situation sind, die jetzt vielleicht verfolgt sind, die jetzt vielleicht gefoltert werden irgendwo in einem Gefängnis. Ja? Für diese Menschen, für diese Geschwister im Glauben dürfen wir auch hier und jetzt und heute auch eintreten im Gebet. Es ist ganz wichtig, dass wir füreinander auch beten. Dann gehen wir weiter in unserem Text, die Verse 6 bis 8. Da heißt es, als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum, erweckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und hier sehen wir, dass während die Gemeinde noch betet, ja, die Gemeinde war noch am Beten, ist Gott schon unterwegs und handelt schon, ja. Die Gemeinde hat nichts mitgekriegt, aber Gott hat sich schon um den Fall Petrus gekümmert, ja. Gott hat da schon seinen Engel geschickt gehabt und war dabei, ihn rauszuholen. Und das ist schön zu sehen, dass es, manchmal kriegen wir es gar nicht mit, wofür wir beten, und trotzdem hört Gott es. Und Daniel 10 habe ich hier hingeschrieben, ist auch eine schöne Stelle, wo das auch nochmal sichtbar ist, ja. Der Daniel, der hatte gefastet und der hatte 3 Wochen lang gebetet, 3 Wochen lang gefastet, indem er einiges nicht gegessen hat und sich gedemütigt hat vor dem Herrn, heißt es. Und da lese ich vielleicht nur zwei Verse, Daniel 10, 12 und 13, da heißt es, da sprach der Engel zu Daniel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. 21 Tage hat er gebetet und schon am ersten Tag hatte Gott sein Gebet erhört. Ja, und deswegen ist es auch Grund, nicht zu entmutigen, wenn wir für etwas beten und vielleicht die Auswirkung gar nicht in dem Augenblick sehen. Gott hört unser Gebet, ja, und das ist wichtig zu wissen auch. Und das Zweite, was auch wichtig zu wissen ist, das steht da auch, dass Gott souverän handelt, ja. Gerade in dieser Stelle sehen wir das sehr, sehr einprägsam und bedeutsam, ja. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen und uns wünschen, dass der Petrus freikommt, dann würden wir für Petrus beten. Aber genauso werden die für Jakobus gebetet haben. Und was mit Jakobus passiert? Die haben den umgebracht, ja. Jakobus ist gestorben, Petrus aber nicht. Und deswegen ist es wichtig, immer in unseren Gebeten auch Gott das letzte Wort zu geben und Gott als souverän auch das zuzuschreiben, dass er das richtig entscheidet, ja. Und auch im Vater Unser beten wir ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe, ja. Und so sollen wir auch beten. Und in einigen Kreisen gibt's ja wirklich so Ausdrücke wie, wir sollen was proklamieren oder schon danken für etwas, was noch gar nicht da ist. Oder durch irgendwelche Vorstellungen oder irgendwas, was wir aussprechen, geschieht das auch. Und das ist Zauberei, ja. Das ist nicht, wie Gott es sieht. Gott möchte, dass wir bitten zu ihm kommen, dass wir flehen zu ihm kommen, dass wir unser Anliegen vor Gott kundtun. Und er kennt das und er hört uns. Und wir dürfen vertrauen, dass sein Wille gut ist und der beste ist. Und auch wenn das anders kommt, als wir es denken, können wir im Vertrauen noch wissen, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege, dass er es besser weiß als wir, ja. Und das ist wichtig, dass wir in dieser Haltung auch zu Gott beten. Das hat nichts mit Unglauben zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir Gott vertrauen und glauben, dass er es besser weiß als wir, ja. Und manchmal ist das schwer anzunehmen, weil die Umstände vielleicht schwer sind, weil wir uns vielleicht das alles anders wünschen, ja. Und trotzdem ist es, ja, beruhigend zu wissen, dass wenn Gottes Wille geschieht, das Beste geschieht, ja. Und wenn wir es ihm abgeben, dass schon das Richtige dann passieren wird. Und wir sehen auch hier, dass es nicht daran liegt, dass Gottes Macht zu klein ist, dass Gott es nicht schafft, ja. Hier war es ja auch so, was ich da geschrieben habe, ja, Gott ist keine Wache zu stark, keine Kette zu groß, keine Mauer zu dick, kein Schlaf zu tief. Selbst der selige Schlaf des Petrus, ja, einen Tag vor der Hinrichtung, muss man sich mal vorstellen, ja, der hat seelenruhig geschlafen, obwohl am nächsten Tag die Hinrichtung war, ne. Und da kommt der Engel und muss ihn erstmal wach machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott vertrauen und auf Gottes Willen auch bauen und Gott auch das letzte Wort überlassen. Und ich finde in dem Zusammenhang auch immer so schön dieser Vers, den wir in Apostelgeschichte 5 schon mal hatten. Wir sind ja da schon vorbei, aber Apostelgeschichte 5, 41, das ist auch ein sehr tröstliches Wort. Da lesen wir ja von den Aposteln, wie sie geschlagen wurden. Vielleicht lesen wir Vers 40 noch. Da heißt es, und sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesus zu reden, und entließen sie. Und jetzt kommt's, Apostelgeschichte 5, 41. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Ja, das ist einfach übernatürlich, oder? Also, ich weiß nicht, vielleicht Gibt es jemand bei euch, der das so sich denken kann? Ich kann mir das kaum vorstellen, dass ich Freude haben werde, wenn ich so verfolgt werde oder misshandelt werde oder sogar umgebracht werden. Aber Gott schenkt es. Ja, wenn wir auf Gott vertrauen, er kann das schenken. Er macht das dann, nicht uns, nicht wir durch irgendwelche fröhlichen Gedanken. Nein, Gott schenkt diesen Frieden. Wenn wir seinen Weg gehen, dann können wir in ihm Freude haben, ja, und uns freuen, dass wir ja in seinem Namen und für ihn dann halt das tun durften. Ja, dann gehen wir weiter in unserem Text ab Vers 9. Heißt es, und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Und dieses öffnete sich von ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Ja, ich habe mich, als ich den Text gelesen habe, habe ich mich erstmal gefreut über das automatische Tor, ja. Also zu der damaligen Zeit gab es das gar nicht. Heutzutage geht man in jedem Supermarkt, da geht die Tür so auf, oder Netto, Aldi, alle, ne, machen zzzz, geht's auf und geht man durch. Das ist so ganz normal. Aber muss man sich mal vorstellen, da geht man durch einen hochgesicherten Trakt und auf einmal gehen die Türen so auf, ne? Und was für eine gewaltige Macht hat Gott, ja? Und das ist unglaublich. Also diese Kraft und diese Macht, die Gott hat, ja, mit, also der Engel hat nicht mal was gesagt, ja, ohne was zu sagen passiert sowas, ja, weil Gott einfach die Macht und Kraft hat, und das ist schön zu sehen. Da habe ich mich aber gefragt, warum muss der Engel dem Petrus sagen, stehe schnell auf, ja? Ist ja eine gute Frage, ja. Wenn er alles kann, ja, alle Macht der Welt hat, dann hätte er sagen können, mach dir mal keine Sorgen, die wachen schon nicht auf, mach dich langsam fertig, pack mal deine Sachen und dann gehen wir raus, ja. Nein, er sagt, stehe schnell auf, ja, zieh dir die Schuhe an, umgürte dich. Habe ich mich gefragt, warum? Und da habe ich auch ein paar Parallelstellen gesehen. Wir haben das in Daniel 10, kann man zu Hause auch nochmal nachforschen. Ja, ist es auch so, dass der Engel dem Daniel begegnet und sagt, nimm mal Haltung an, ich habe jetzt dir was zu sagen. Ja, und das ist auch bei Mose, sagt Gott, zieh deine Schuhe aus, ja, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und das sind so ganz interessante Stellen, wo ich gesehen habe, dass es Gott auch darum geht, dass man in einer demütigen Haltung auch ja seine Macht anerkennt und auch im Gehorsam wandelt, ja, dass der Gehorsam wird vorausgesetzt bei der Erfüllung von dem, was erbeten worden ist, ja, und deswegen ist es wichtig, dass der Mensch auch das tut, was der Engel sagt oder was Gott sagt durch den Engel, ja, und Petrus hat das gemacht, ja, hat sich das angezogen, ist dann durchgegangen, und dann gehen die raus, ja, und dann eine Nebengasse und zack ist der Engel weg. Und was zeigt uns das? Dass Gott uns nicht wie so ein Hündchen mit so einer Leine überlang führt, ja, und jetzt sagt, oh, hier kannst du mal Gassi machen und jetzt laufen wir mal weiter, hier kannst du trinken und jetzt gehen wir mal weiter und jetzt kommst du ins Haus rein. Nein, Gott will, dass wir aus Eigeninitiative heraus im Gehorsam wandeln, ja. Wir kennen seine Maßstäbe durch sein Wort, wir kennen die Richtung, gibt er uns vor. Er führt uns durch diese schwierigen Zeiten, führt er uns durch. Aber er möchte auch, dass wir von uns aus ihm Liebe entgegenbringen, indem wir auch selber Sachen anpacken und nicht immer nur auf jede Anweisung warten. Ja, sonst würde ich hier nicht runtersteigen und sagen, Herr, zeig mir, ob ich hier runtergehen soll. Ne? Das macht Gott nicht. Gott hat mir einen Verstand gegeben, dass ich vielleicht hier dienen darf und mir dann selber überlege, wie ich runterkomme. Ja, dafür hat er mir den Verstand gegeben. Und so ist es auch im Dienst in der Gemeinde. Ja, Gott schenkt Dienste, befähigt, hilft auch durch schwierige Zeiten. Aber er möchte auch, dass wir von uns auch Initiative zeigen, dass wir auch was tun, dass wir auch das, was uns zur Verfügung steht, auch nutzen, um sein Reich voranzubringen. Und das sehen wir hier auch. Der Petrus wird dann in der Nebengasse alleine gelassen und darf erstmal überlegen, ja. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Verse 11 bis 12. Also 11 und 12. Da kam Petrus zu sich und sprach, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Da sehen wir das, was ich gerade gesagt hatte. Er besann sich, ja. Er hat seinen Verstand genutzt, ja. Das ist wichtig, dass wir das auch tun, ja. Dass wir unser Verstand nicht irgendwie zur Seite tun und nicht mehr nachdenken, sondern er hat überlegt, was mache ich denn jetzt, ja. Und dann kommt diese herrliche Aussage auch, dass er zum Haus Marias ging, wo viele versammelt und beteten. Ja, das war eine Gewohnheit. Es war bekannt, in diesem Haus war es bekannt, dass man sich getroffen hat zum Gebet. Und was für eine herrliche, gute Gewohnheit man da auch sieht. Ja, und gesunde Gewohnheiten sind sehr wichtig für unser Leben. Und schon am Anfang der Gemeinde sind gesunde Gewohnheiten auch wichtig. Und wir lesen den ganz bekannten Vers in Apostelgeschichte 2,42, da heißt es, und sie blieben beständig, also eine Gewohnheit, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und diese Gewohnheiten, die helfen uns in verschiedener Art und Weise. Zum einen sind sie auch ein Zeugnis für andere, ja. Wir waren mal auf einer Freizeit und da hat der Freizeitleiter erzählt, dass sie lange Zeit in einem Gebiet gelebt haben, ja, in so einem Reihenhaus. Und die hatten eine Gewohnheit, als Ehepaar spazieren zu gehen, ja. Dann sind immer Hand in Hand spazieren gegangen. Und als sie nach vielen Jahren dann umgezogen sind, da sind sie weggezogen, da verabschiedet sich die Nachbarin von gegenüber, war es, glaube ich, oder irgendwie da in der Gegend und sagt so, Mensch, ich habe gesehen, ihr liebt den Herrn Jesus. Und die beiden so, ja, wie kommt denn das, ja, wie kommst du darauf, ja, wir haben doch nie mit dir gesprochen, weil du warst nie auf der Straße oder so. Ja, ich habe immer hinter meinem Fenster, hinter der Gardine gesehen, wie wir beide Hand in Hand so lang gelaufen sind. Und als ich die Liebe gesehen habe, wusste ich, dass ihr anders wart, ne? Und dann haben die ein Zeugnis, waren die durch eine gesunde, gute Gewohnheit, ja, und wo andere das gesehen haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel für ein gutes Zeugnis sein. Eine gesunde Gewohnheit dient auch anderen zum Vorbild. Ja, wir sehen das Gebetsleben Jesus. Das muss unheimlich Vorbild gewesen sein für Jesus. Alles war ein Vorbild für die Jünger. Aber das Gebet war was ganz Besonderes. Und wir lesen wenig, dass die Jünger sagen, bring uns das Bein oder das. Manchmal haben sie so eine Frage. Aber was sie sagen ist, Herr, lehre uns beten. Ja. Und das ist aufgrund seines Zeugnisses, aufgrund wie Jesus immer sich zurückgezogen hat und gebetet hat mit dem Vater, haben sie das gesehen, haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und das lesen wir in Lukas 11 dann, oder Matthäus 6, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und den letzten Punkt hier, was gesunde Gewohnheiten angeht, ist, dass auch der Charakter geprägt wird. 1. Timotheus 4, 11 und 16, da heißt es in Vers 11, 1. Timotheus 4, 11, dies sollst du gebieten und lernen, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Ja, und das ist wichtig, dass er das gelebt hat, dass er das lebte, ja, dass die Menschen das als Gewohnheit bei ihm sahen. Und in Vers 16 heißt es dann, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Das ist eine Gewohnheit. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Also es ist wichtig, dass wir uns auch prägen lassen durch gesunde Gewohnheiten. Und das war zu gesunde Gewohnheiten. Und dann nochmal vielleicht ein Vertiefungsfach für die noch ein bisschen tiefer forschen wollen. Das Gebet bewirkt viel, habe ich hier geschrieben. Und da kann man sich mal mit dem Vaterunser etwas mehr beschäftigen. Da kann man ziemlich viel rausziehen und lernen. Vielleicht hier wichtig als Zusammenfassung oder als kurzer Punkt, dass man das Vaterunser auch als Struktur sehen kann. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das so als Struktur sieht, wie man, in welcher Abfolge man beten kann. Und vielleicht auch die Priorisierung, ja, dass es nicht in erster Linie geht, dass man anfängt mit dem, was man sich alles wünscht und alles gern hätte, sondern dass man erstmal darauf sich ausrichtet, dass Gottes Wille und sein Reich gebaut wird. Und der zweite Punkt, der auch wichtig ist im Hinblick auf Gebet, ist, dass es einige Hindernisse gibt im Gebet. Und da ist es wichtig, dass wir diese Hindernisse auch aus dem Weg schaffen. Wir haben Sünde und Schuld, die hinderlich sind, ja, oder eine, wir lesen auch, wenn man im Streit ist mit dem Ehepartner zum Beispiel oder im Streit ist mit einem Bruder oder einer Schwester, ist es sehr schwer, mit Gott normal zu reden, ja. Und das kennt ihr vielleicht, ne, wenn ihr irgendwie einen Bruder oder eine Schwester oder irgendwie einen Freund habt und da zerstritten seid und ihr sollt euch da zusammensetzen und miteinander reden, das wird schwierig, ja. Da muss man erstmal das aus dem Weg schaffen, damit ein gesundes Gespräch wieder stattfinden kann. Und so ist es auch wichtig beim Gebet. Wir haben ja heute Abend mal, und da gibt es auch eine Stelle, wo es darum geht, dass wir die Dinge in Ordnung bringen sollen untereinander, bevor wir dann das Abendmahl nehmen sollen, heißt es sogar. 1. Korinther 11, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Es ist wichtig, dass wir uns besinnen, ob alles in Ordnung ist, ja, bevor wir dann zum Abendmahl gehen. Und so ist es wichtig auch fürs Gebet, dass wir die Dinge, die uns hindern im Gebet, dass wir die zur Seite tun, ja, und dann sollen wir ja auch zum Abendmahl gehen, wenn alles geklärt ist. Und so sollen wir auch ins Gebet gehen, ja, und das nicht als Ausrede nehmen und sagen, oh, ich bin zerstritten, ich kann jetzt nicht beten. Das ist falsch, ja. Wir sollen beten, ja, und wir sollen das in Ordnung bringen. Und der letzte Punkt, den habe ich hier nochmal mit so einem Ausrufezeichen und Fett gedruckt. Gebet ist sowohl ein Gebot als auch ein großes Geschenk. Und 1. Thessalonicher 5, 17 heißt es, betet ohne Unterlass. Ja, wir sollen die ganze Zeit beten. Also, und das kann man ganz gut machen. Ich mache das auch. Wenn ich aufstehe, sage ich, Herr, danke für diesen Morgen, ja. Und dann kann man die ganze Zeit im Gespräch sein. Und danke für dies. Oder, ach, jetzt ärgere ich mich gerade darüber, Herr. Bitte schenk mir ein sanftmütiges Herz. Ist nicht immer einfach, ja. Oder, oh, jetzt habe ich da was falsch gemacht. Bitte vergib mir, Herr. Das kann man auch beständig machen. Man muss nicht erst warten, bis das Mittagsgebet kommt und wir das dann Gott sagen dürfen, ja. Deswegen können wir die ganze Zeit beten und das ist ein ganz großes Vorrecht. Hebräer 10 werde ich jetzt nicht vorlesen, aber kann man zu Hause auch nochmal nachlesen, was für ein herrliches Vorrecht wir haben, dass wir direkt zum allmächtigen Gott treten dürfen. Ja? Da gibt es keinen großen Vorhang, es gibt auch keinen Priester, zu dem wir gehen müssen, damit wir überhaupt mit Gott sprechen können. Nein, Jesus hat den Zugang zum allmächtigen Vater für uns freigemacht. Und wir dürfen jederzeit dürfen wir zum allmächtigen Gott gehen. Was für ein herrliches Vorrecht. Ja, und dann kommen wir zum Schluss unseres Textes. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Ja, ich lese vor, was hier steht. Ich habe es versucht zusammenzufassen, dass der Text nicht zu groß wird, die Zeit nicht zu groß wird. Aber es drückt das aus. Das Ende eines Gottlosen bedeutet Trennung von Gott, kein Vertrauen auf Christus, kein Fundament der Hoffnung, Furcht vor dem Gericht. Und es geht nicht darum, ob jemand Fehler gemacht hat, das tun wir alle, sondern darum, ob jemand ohne Versöhnung mit Gott aus dem Leben geht. Die Bibel beschreibt das als tragisch, weil Gott nicht will, dass jemand so endet. Ja, das heißt, Gott möchte, dass nicht einer verloren geht. Ja, er möchte jedem Raum zur Buße geben. Und er möchte nicht, dass jemand ewig getrennt von ihm ist und in der ewigen Hölle dann verbringt. Und ganz anders ist das Ende eines Christen, ja. Er hat Frieden statt Furcht. Ihm bedeutet das Sterben ein Heimgehen zum Vater. Er kann im Bewusstsein der Hoffnung auf die Auferstehung leben und sterben. Er weiß, dass er versöhnt ist in Ewigkeit mit Gott. Und der Tod hat nicht mehr diese Macht, dieses Abschließende vor dem Gericht sein, sondern es ist ein Übergang. Und oft wird im Neuen Testament für diesen Tod entschlafen genutzt, ja, und das soll nicht bedeuten, dass der Tod nicht mehr schlimm ist oder nicht mehr wichtig ist oder so, sondern es soll nur darstellen, dass es so ein Übergang ist in die Ewigkeit für den Christen, ja, und da wäre auch die große Frage, die man unten lesen kann, wenn du heute hier bist und diesen Frieden mit Gott noch nicht hast, dann solltest du das nutzen, dass du heute noch atmen kannst, dass du heute noch lebst, solltest du die Zeit wirklich, den Tag heute wirklich nutzen, dir darüber Gedanken zu machen und diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht hast du es schon oft gehört und überhört, aber es ist wirklich eine dringende Einladung. Und Gott möchte wirklich dich einladen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, diese Hoffnung mitzutragen und dass du sein Kind wirst und dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Und das ist eine wirklich dringende, herzliche Einladung an dich. Und wir lesen hier von den Wachen und von dem Herodes. Ich wurde von meinem Sohn gefragt, ja Papa, warum hat der Engel nicht die Wachen gleich umgebracht? Wäre doch viel schneller und einfacher gewesen für die Wachen, als dass sie später dann vom Herodes umgebracht werden. Ne? Habe ich auch drüber nachgedacht und dann habe ich aber Folgendes gedacht oder festgestellt. Wenn der Engel die gleich umgebracht hätten, dann hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Zeugnis zu hören. Ja? Dass Jesus einen Unterschied macht, dass Gott die Macht hat, auch den Petrus rauszuholen aus dem Gefängnis, wo 16 Wachen, ja, also 16 Wachen dafür abgestellt waren, auf Petrus aufzupassen. Ketten auf beiden Seiten. Es war unmöglich für Petrus zu entfliehen. Das war ein Wunder, wo jede Wache wissen musste, wissen konnte, der allmächtige Gott war hier. Ja? Dieser Jesus, der macht den Unterschied. Jede Wache konnte das erfahren, bevor er dann von Herodes hingerichtet wurde. Und deswegen war die Gnadenzeit noch da, sich zu entscheiden. Und wir hören nicht, wie die Wachen sich entschieden haben. Wir wissen, dass der Herodes sich dagegen entschieden hat. Und der Herodes ist einfach weggegangen und hat sich nicht für Jesus entschieden. Und deswegen ist auch nochmal die Bitte, wenn du heute da bist und wirklich die Stimme gehört hast, wenn du diese Einladung nicht hörbar gehört hat, sondern wirklich, wenn Jesus in dein Herz gesprochen hat, gesagt, Mensch, ich klopfe an deiner Tür und ich möchte in dein Leben kommen, dann lass es nicht verstreichen. Geh nicht einfach weg wie der Herodes. Das Ende vom Herodes ist furchtbar. Das lesen wir nächstes Mal beim nächsten Abschnitt, was wir hier behandelt werden. Das Ende ist furchtbar vom Herodes. Und wir hatten ja gerade auch gelesen, ja, wenn man ohne Gott stirbt, dann ist das eine furchtbare Sache. Und was für ein großer Unterschied ist, wenn wir diese Hoffnung bekommen, in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Was für ein Frieden, den wir bekommen haben. Selbst in Leid, wie wir es gelesen haben. Freude, Friede, Hoffnung, das will Gott schenken. Und das schenkt Gott auch jedem, der sein Kind wird. So, wir sind am Schluss zum Mitnehmen. Ich habe so ein Bild erstellen lassen, oben rechts. Das kann man ein bisschen schlecht lesen, aber da steht drauf, Zähneputzen ist eine Gewohnheit. Du merkst es nicht sofort, wenn du es auslässt, aber langfristig hat es Folgen. Ja? Und das gilt für jede gute Gewohnheit und ganz besonders auch fürs Gebet und fürs Bibellesen. Deswegen nochmal die 5 Punkte zusammengefasst. Entscheide dich jetzt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Gott lädt dich heute ein. Das Verhalten in der Verfolgung. Es ist wichtig, dass wir einen persönlichen Entschluss auch fassen, Gott treu zu bleiben zu wollen bis zum Schluss, dass wir ins Gebet gehen und Bibel lesen, Kontakt pflegen, aufeinander Acht geben und auch ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft suchen, ja, und dieses persönliche Gebet auch im Vertrauen mit Gott auch alle Hindernisse wegnehmen, die da sind, regelmäßig beten, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen, dass wir auch gesunde Gewohnheiten entwickeln. Und wenn ich dachte, mir ist auch sinnvoll, was ich da hingeschrieben habe, dass man sich auch mal die Zeit nimmt, einfach mal drüber nachdenken. Gibt es vielleicht eine Gewohnheit, die man einführen sollte im Leben, in der Familie oder auch wenn man alleine ist, kann man auch eine gesunde Gewohnheit sich überlegen. Und diese Gewohnheit hilft dann einem auch weiter. Und ich weiß, dass es viele Vorsätze gibt, gerade zum Jahreswechsel. Ja, wir haben ja bald den 1. Januar und meistens zum 2. Januar oder spätestens eine Woche später hat man die Vorsätze schon wieder vergessen. Ja, aber es ist wichtig, dass wir heute schon eine gesunde Gewohnheit entwickeln. Ja, und eine gesunde Gewohnheit beginnt mit einem Entschluss. Ja, zum Beispiel, ich will jeden Tag 10 Minuten Bibel lesen. Ja, das ist erstmal ein Entschluss, den man macht. Dann übt man sich in Disziplin und irgendwann wird es zur Gewohnheit. Ja? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Es gibt auch andere Gewohnheiten, dass man vielleicht sich zusammen trifft zum Gebet mit jemandem, den man kennt. Oder dass man sich trifft, um gemeinsam Gott zu loben und Lieder zu singen. Oder dass man sich vornimmt, einmal in der Woche jemanden anzurufen und zu fragen, wie es ihm geht. Oder jemanden, der krank ist, besucht oder so. Es gibt viele Möglichkeiten, Gewohnheiten zu entwickeln. Und es ist in der heutigen Zeit auch ungewöhnlich, Gewohnheiten zu haben, weil man will alles schnell haben, man will alles spontan entscheiden, ja. Und Gewohnheiten halt heißt auch beständig sein und heißt auch verlässlich sein, ja. Und genau, deswegen ist es wichtig, dass wir auch gesunde Gewohnheiten entwickeln. Amen.